Wir werden heute vom Philipperbrief wieder nur einige wenige Verse betrachten und damit auch die Gäste den Zusammenhang haben. Epaphroditus war einer, der in Philippi, einer griechischen Stadt, lebte und er überbrachte im Rahmen von der Gemeinde, die da war, dem Paulus eine Spende. Paulus war im Gefängnis in Rom und empfing diese Spende. Und als Epaphroditus wieder zurückkehrte in seine Heimat nach Philippi, gab ihm Paulus einen Brief mit. Und das ist dieser Philipperbrief, den wir im Neuen Testament haben. Und in den Versen, die wir heute betrachten, geht er auf diese Spende ein, die diese Gemeinde gemacht hat. Und das ist in Kapitel 4. Ihr habt die Verse auch auf dem Gottesdienstflyer. Und ich lese sie. Da schreibt Paulus in dieser Gemeinde: Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, für mich sorgen zu können. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht wegen des Mangels. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden sein, in der ich mich befinde. Ich verstehe mich darauf, erniedrigt zu sein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Christus. Wir werden uns vor allem mit den Versen 11 und 12 beschäftigen. Das ist mein Fehler hier. Ich lese es nochmals. Ich habe nämlich gelernt, sagt Paulus, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich verstehe mich darauf, erniedrigt zu sein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Das Wort eingeweiht, das hier steht, das finden wir nur an dieser Stelle in der Bibel. Und in der Fußnote von der Elberfelder Bibel steht, dass dieser Ausdruck verwendet wurde, um in religiöse Kulte, also Menschen in religiöse Kulte einzuführen. Also eine Person damals in Griechenland wurde eingeführt in einen speziellen religiösen Kult. Und dieses Einführen nannte man eben eingeweiht, genau dieses Wort. Und das war nur ganz besonderen Menschen möglich. Viele von uns machten einmal eine Berufslehre und einige sind gerade dran. Und bei einer Berufslehre, ich hoffe bei jeder, gibt es ein Ausbildungsprogramm. Und dieses Ausbildungsprogramm wurde zusammengestellt, dass schlussendlich, wenn der Lehrling alle Stufen durchlaufen hat, er in alles eingeweiht ist, was wichtig ist, was er können muss. Und im geistlichen Sinn können wir uns das ähnlich vorstellen. Für seine auserwählten Kinder hat Gott ein Ausbildungsprogramm zusammengestellt. Und in diesem Ausbildungsprogramm weiht er uns immer wieder in neue Erkenntnisse, neue Geheimnisse, neue Tiefen ein. Das tönt total attraktiv. In der Praxis ist es nicht immer so attraktiv. Also ich erinnere mich, als wir ins Feilen eingeführt wurden als Mühlenbauer, tagelang mussten wir feilen, da waren etwa eine Halle, etwa 30 Lehrlinge und die Zeit verging nicht. Das waren Wochen, wir bekamen zum Beispiel einmal so einen Klotz Eisen und da mussten wir einen Würfel feilen, auf 200 Millimeter genau. Und dann hatte ich einfach eine super Idee, dachte ich, also jetzt schaue ich mal ganz lange nicht auf die Uhr Und dann geht vielleicht die Zeit schneller um. Und ich widerstand gefühlte Stunden, um nicht da auf die Uhr zu schauen. Und dann endlich genehmigte ich es mir und es war vielleicht 10 Minuten vergangen. Und ich sage, also, wir sehen das bei Paulus ähnlich. Das sagte nämlich, er ist eingeführt worden in Erniedrigtsein, in Reichsein, in Sattsein, in Hungern, in Überfluss haben und in Mangel leiden. Also wenn wir das darstellen, auf und ab. Schwierige Zeiten, ganz coole Zeiten. In der letzten Zeit, als ich als Mühlenbauer gearbeitet habe, bekam ich so viele Zulagen, dass ich von den Zulagen leben konnte. Ich konnte jeden Monat meinen vollen Lohn auf die Seite legen. Ich hatte Überfluss. Dann machte ich die theologische Ausbildung, wurde Pastor und mein Gehalt war weit weniger als die Hälfte, als was ich vorher hatte. Hat es geschadet? Nein, es war Ausbildung. Als wir uns ausgesandt wurden, 3 Freikirchen haben uns nach Österreich ausgesandt, da wurden wir gefeiert wie Helden. Was die Leute alles so sagten, was sie uns machten, es wurde schon fast unheimlich. Wir waren ganz oben. Einige Zeit später in Österreich wurden wir zum Teil behandelt wie Fußabtreter. Wir waren tief unten. Hat es geschadet? Nein, es war Ausbildung. Und ich könnte noch viele solche Beispiele erzählen, aber ich bin überzeugt, ihr auch, wenn ihr Jesus nachfolgt. Weil Jesus stellt für alle seine Nachfolger ganz spezielle Ausbildungsprogramme zusammen, um uns einzuführen in immer neue, tiefere Erkenntnisse, in neue Fähigkeiten und in eine tiefere Beziehung. Und das Spannende ist jetzt, dass Gott uns in der Bibel Einblick gibt in sein Ausbildungsprogramm. Gott lässt uns in seine Karten schauen. Wir können schauen, was da so draufsteht. Da steht zum Beispiel, dass wir lernen, unsere Feinde zu lieben. Okay, wie lernen wir Feinde lieben? Also sicher nicht, indem wir darüber nachdenken. Also um Feinde lieben zu lernen, müssen wir zuerst mal Feinde haben. Oft beginnt Gott mal mit anderen Christen, die uns vielleicht jetzt nicht gerade so mögen oder die uns etwas ablehnen, weil auch wenn das etwas feindlich zu und her geht, sind immer noch eine Glaubensgrundlage. Und wenn wir da trainiert werden, dann kann er uns dann auch Leute, Feinde schicken, wo diese Grundlage fehlt. Ja, wie lernen wir, das ist auch ein Ausbildungsprogramm, in allen Dingen dankbar zu sein? Also für die schönen Dinge ist es ja kein Problem, wenn wir es nicht vergessen. Aber wie lernen wir eigentlich dankbar zu sein für die nicht schönen Dinge? Ja, ganz einfach, da müssen mal nicht schöne Dinge, widrige Umstände her. Ich lerne das nicht beim Zuhören einer Predigt, das kann und ist hoffentlich eine Hilfe, aber dankbar in allen Dingen, auch in den widrigen Umständen, werde ich nur in widrigen Umständen, mit Üben, Üben, Üben. Wie lerne ich Geduld? Was denkt ihr? Sag mal, wie lernen wir Geduld? Jemand hat das gesagt? Im Warten. Aber das finde ich so schwierig bei Jesus. Er ist immer so praktisch. Also, das, ja, es gibt nichts anderes. Wie lernen wir vergeben? Was muss ins Ausbildungsprogramm, damit wir lernen, anderen zu vergeben? Es braucht Menschen, die sich an uns versündigen, die uns Unrecht tun. Ja, wie sollen wir sonst das lernen? Und wir können jetzt so weitergehen. Wie lernen wir Liebe? Wie lernen wir uns über andere erbarmen? Anfang bis Mitte Mai kamen bei mir immer neue, für mich noch nie dagewesene Herausforderungen auf mich zu. Und ich kam mir vor, so wie in einer Stanzmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal zugeschaut habt. Und ich dachte, was kommt noch alles? Und dann stieß ich beim Vorbereiten der Predigt auf diesen Vers, wo Paulus sagt, ich bin in alles eingeweiht. Und das hat mich so angesprochen. Es gab mir eine völlig neue Perspektive. Hey, das ist ja nur eine Einweihung. Gott sagt, hey, stöhn nicht, Daniel, ich bin dich im Einführen, es gibt die nächste Lektion. Und ich merkte, hey, das ist so eine geniale Perspektive, weil es ist ja eigentlich eine Ehre, wenn er uns mehr Druck gibt, wenn er uns das zumutet und einmal etwas Neues mit uns will. Viele Erfahrungen, oder bei vielen Erfahrungen haben wir schnell den Eindruck, dass da etwas schiefgegangen ist. Aber vielleicht ist da gar nichts schiefgegangen. Vielleicht gehört das einfach zu Gottes Ausbildungsprogramm. Wenn in Gottes Ausbildungsprogramm alle Dinge zum Besten dient, gibt es eigentlich für uns keine Feinde. Stimmt das? Denkt man darüber nach, ihr könnt auch in den Kleingruppen darüber nachdenken. Stimmt das, dass es in diesem Sinne keine Feinde für uns gibt? In Gottes Ausbildungsprogramm steht Umgang mit Erniedrigung, Hunger, Mangel. Genauso steht Umgang mit Reichtum, Sattsein und Überfluss. Schmunzeln muss ich, als ich las, was das Wort Sattsein bedeutet. Das Wort wurde damals verwendet für das Füttern und Mästen von Tieren. Also, wenn du Jesus nachfolgst, wird er dich auch trainieren, damit umzugehen, wenn du gemästet wirst. Wenn es dir einfach voll drüber gut geht. Mich bewegt das, dass der Umgang mit Überfluss genauso oft betont wird wie der Umgang mit Mangel. Und ich glaube, das ist nicht Zufall. Mit Überfluss umzugehen ist genauso schwierig wie mit Mangel umzugehen. Und ich kenne mindestens so viele Menschen, Nachfolger Jesu, die am Überfluss strauchelten, wie solche, die beim Mangel strauchelten. Einige wurden stolz wegen ihres Überflusses, weil es ihnen so gut ging. Einige wurden gleichgültig gegenüber anderen Menschen. Einige wurden gleichgültig gegenüber Gott. Einige meinten sogar, sie bräuchten Gott nicht, weil sie haben ja alles. Wir können das so zusammenfassen. Weil Gott uns liebt und uns weiterbringen möchte, stellt er für jeden von uns ein Ausbildungsprogramm zusammen. Stück für Stück führt er uns da in neue Lektionen ein. Und wenn mir diese Tatsache bewusst ist, dann bin ich vorbereitet. Wenn sie mir nicht bewusst ist, dann werde ich in Zeiten des Mangels, des Hungers, werde ich plötzlich an Gott zweifeln. Wo ist jetzt Gott? Weshalb lässt er das zu? Oder ich werde sagen, was habe ich falsch gemacht, dass es mir so schlecht geht? Und wenn ich in Zeiten des Überflusses bin, werde ich denken, das hätte mit mir zu tun. Ich bin jetzt so gut oder ich habe das so erreicht. Und ich werde eher den Eindruck haben, dass ich da Gott gar nicht mehr brauche. Und was auch klar wird, wenn wir das Ausbildungsprogramm Gottes sehen, dass wenn ich als Ziel habe, ein feines Leben zu führen, dann bin ich für Gottes Ausbildung untauglich, unbrauchbar. Ich bin dann wie ein Lehrling, der es nur fein haben will, der faul rumsitzt, nichts lernen will und am Schluss noch meckert. Für den Lehrmeister, für jeden Lehrmeister ist solch ein Verhalten ein Dauerfrust. Jetzt stell dir vor, Gott ist jetzt da ähnlich wie ein Lehrmeister und er beginnt mit dir gerade eine neue Lektion. Er will dich einweihen in etwas Neues. Nehmen wir das Beispiel das Paulus als erstes erwähnt. Er sagt, ich bin in alles eingeweiht, und als erstes erwähnt er, erniedrigt zu sein. Nochmals, wie lernt man eigentlich erniedrigt zu sein? Können mal zwei Leute raufkommen? Ich weiß nicht, ja, Klaus und Joni, könnt ihr mal kommen, ihr müsst gar nicht so viel machen. Kannst mal so vielleicht hier hinstellen und so, ja, genau. Und du stellst vielleicht das zurück, sehr gut. Und also das, ihr stellt euch vor, das wärt ihr jetzt. Das ist nur der Hammer. Und Joni stellt den Umstand dar, in dem jetzt ihr seid. Das heißt, ihr werdet jetzt gerade erniedrigt. Wie die Erniedrigung stattfindet, spielt eigentlich gar keine Rolle. Hauptsache, ihr werdet erniedrigt, oder? Vom Ausbildungsprogramm her. Okay, jetzt geht es euch wirklich schlecht. Und jetzt kommt euch in den Sinn, wo steht eigentlich das Wort erniedrigt sonst noch im Philipperbrief? Wer weiß das? Genau, Kapitel 2. Jesus, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und dann schaust du in deiner Erniedrigung zum Kreuz, zu dem, was Jesus Christus gemacht hat, was er für dich durchgemacht hat, und du machst dir Gedanken und denkst, hey, stimmt, bei Jesus begann das schon bei der ersten Beschreibung von seinem Erdendasein. Da steht, er wurde in Windeln gewickelt. Hier ist super, der König aller Könige erniedrigte sich so, dass er Windeln brauchte. Und dann machst du dir weiter Gedanken über Erniedrigung und merkst, hey, da steht zum Beispiel in Hebräer 5, 8, Jesus lernt in dem, was er litt, Gehorsam. Gehorsam war etwas, was er gar nie brauchte, das war gar nicht in seinem Repertoire. Er, Jesus, der war der, der Befehle ausgab. Der die Menschen schuf, der alles gemacht hat. Und jetzt erniedrigt er sich unter fehlbare Menschen, um gehorsam zu lernen. Und du leidest in deiner Erniedrigung und du spürst, was das wohl für Jesus geheißen hat. Und du merkst, hey, das hat der gemacht, um mich zu erlösen. Um mich zu verstehen in meiner Erniedrigung. Ja, auch um mir helfen zu können. Und dann plötzlich kommt dir der Gedanke, hey, wie oft habe ich eigentlich Jesus erniedrigt? Letztes Mal beim Chef, als ich Angst hatte, zu meinem Glauben zu stehen. Eigentlich war das eine Erniedrigung für Jesus. Und du merkst, wow, da ist aber trotzdem keine Verurteilung von ihm. Da ist so eine Liebe. Paulus nennt das in Kapitel 3, Vers 10, die Gemeinschaft seiner Leiden. Das heißt, du wirst in eine neue Lektion eingeführt, in Erniedrigung. Und da schließt du dich zusammen mit der Erniedrigung von Jesus und es geschieht eine Gemeinschaft, eine Verschmelzung, die sonst nie möglich gewesen wäre. Und dann führt Gott dich in eine andere Lektion. Kannst du mir was geben? So, jetzt geht's besser. Das heißt, jetzt gibt's Überfluss. Bewunderung, Erfolg, es geht dir wirklich gut. Eigentlich ist es egal, warum es dir gut geht. Weil das Gutgehen ist nur Mittel zum Zweck. Weil Gott dich in noch tiefere Geheimnisse einführen will. Weil genau jetzt, wo es dir so gut geht, stehst du in der Gefahr zu denken, eigentlich brauche ich heute Morgen gar nicht so zu beten, extra früher aufzustehen, um die in der Bibel zu lesen. Ich habe ja alles. Mir geht es ja gut. Ich brauche eigentlich Jesus gar nicht so. Und dann schaust du wieder auf Jesus und sagst, und dann wird dir bewusst, Die Entscheidung, für uns zu sterben, hat Jesus genau da gefällt, wo es ihm gut ging, wo er beim Vater in aller Herrlichkeit war, wo er alles hatte. Und du merkst, jetzt, wo es mir so gut geht, jetzt ist es dran, die wichtige Entscheidung zu fällen. Und nicht zu denken, wow, ich brauche Gott nicht. Vielen Dank. Super. Also hinter jedem Mangel, hinter jedem Überfluss steht Gottes Ausbildungsprogramm, der dich in tiefere Erkenntnis über die Liebe Jesu einführen möchte. Und Menschen, die geistliche Tiefe haben, sind Menschen, die Tiefes und Hohes durchgemacht haben und sich in diesen Zeiten verbunden haben mit Jesus. Und vielleicht fragst du dich, ja gut, aber geht es nicht auch einfacher? Wenn du von jemandem hörst, dass er gerne Bergtouren macht, dann verbindet dich das jetzt nicht so fest mit dieser Person. Aber wenn du mit dieser Person in die Seilbahn gehst, rauf auf einen Berg fährst, oben die Aussicht genießt und dann wieder runterfährst, dann bist du schon etwas mehr verbunden mit dieser Person. Aber wenn du zu Fuß darauf gehst mit dieser Person und wenn ihr dabei schwitzt und fast keine Kraft mehr habt, fast verdurstet und wenn ihr den Weg wieder verliert und dann wieder irgendwie zurückfindet und wenn der Fuß wehtut und so weiter und ihr mit letzter Kraft oben an der Berghütte ankommt und dann ein kühles Bier genießt, dann verbindet euch das. Auch die nächsten 4 Tage, wo ihr Muskelkater habt. Das heißt, da findet eine viel tiefere Verbindung statt in den Leiden. Das ist ja auch bei den Ehen so. Ehen, die Konflikte durchstehen, die sind nachher tiefer als vorher. Und Paulus war mit dick und dünn unterwegs mit Jesus. Und das hat diese Verbindung gebracht. Und deshalb konnte er sagen, ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein, weil ich das große Ziel sehe und weil ich darin immer sehe, was für eine Liebe Jesus hat für mich. Stell dir vor, du stehst auf einem Hügel und du schaust jetzt runter und du siehst da Jesus als Ausbildner und dich daneben. Ist er, wenn du jetzt dein Leben nimmst, ist er jetzt gerade dabei, dich noch tiefer in Überfluss zu führen, dass du gefüttert oder gemästet wirst? Oder ist er gerade dabei, dir Mangel beizubringen? Wenn du gerade Hunger leidest, Mangel hast, dann seid ihr bewusst, dass es vielleicht gar nichts mit dir zu tun hat. Vielleicht steckst du nur deshalb in Schwierigkeiten, weil es im Ausbildungsprogramm Gottes steht und weil er denkt, du bist fähig, jetzt die nächste Einweisung zu bekommen. Wenn du gerade da drin stehst, Überfluss zu haben, Ruhm zu haben, oben zu sein, dann seid ihr bewusst, dass das vielleicht auch nichts mit dir zu tun hat. Sorry. Dass es vielleicht einfach dir deshalb so gut geht, weil es in Gottes Ausbildungsprogramm steht. Und er dich einweist in diese Erkenntnis, die Liebe von der Seite her. Genieß die Zeit. Aber sei dir gleichzeitig bewusst, dass du in etwas eingeführt wirst. In diese Seite der Liebe, wo Jesus genau sondern diese ganz krasse Gehorsamsentscheidung machte, dass er sich entschied, auf die Erde zu kommen, um für uns zu sterben. Im Flyer habt ihr so diese Kurve, wenn ich den Flyer finde. Und mach mal ein Kreuz, wo ihr euch gerade einschätzt. Also, wenn du keinen Schreiber da hast, überlege, wo bist du gerade? Wo ist Jesus gerade mit dir dran? In welcher Phase würdest du dich jetzt einzeichnen? Und jetzt überlege, und dann nehmen wir uns eine halbe Minute Zeit, überlege, worauf musst du jetzt in dieser Situation ganz besonders achten? Wenn wir einfach stille, einfach Gott, rede mit Jesus darüber, worauf musst du jetzt achten? Worauf du auch immer gekommen bist, in unseren Versen finden wir eine totale Ermutigung. Paulus sagt nämlich, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Dann nennt er den Weg dazu, das Eingeweihtwerden. Und dann sagt er, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Im ersten Teil sehen wir, okay, Paulus musste das auch lernen. Der konnte das nicht einfach, sonst müsste er nicht sagen, ich habe es gelernt. Das heißt, er musste auch. Er konnte es nicht einfach. Und es war üben, üben, üben. Und wenn wir die Geschichte von Paulus lesen, merken wir, wie er geübt hat, wie lange er geübt hat. Er hat geübt durch die Einweihungen, das Eingeweihtwerden. Aber die Wurzel von allem ist es, dass es nicht er aus seiner Kraft heraus macht, dass er sagt, boah, jetzt strenge ich mich noch mehr an, sondern er hat es erreicht und immer wieder erreicht durch die Kraft Gottes. Und dass er es jetzt gelernt hat, ist einfach eine Folge der Kraft Gottes, nicht seiner Kraft. Und ich finde das total ermutigend. Während meiner Berufsausbildung sagte mein Vater jeweils, also Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Okay, das leuchtete mir ein. Aber nachdem ich mit meiner Lehre fertig war, dachte ich manchmal, also sollen das jetzt die Herrenjahre sein? Also irgendwie ist was schiefgegangen. Irgendwie klappt es nicht. Was kam nach den Leiden Christi? Wenn wir auch wieder die Stelle nehmen von Philipper 2, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und dann sagt, wie Gott ihn auferweckt hat, einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, ihm so Herrlichkeit gegeben, dass alle Knien, die im Himmel, auf Erden, unter der Erde, jeder Mensch, der je gelebt hat, sich einmal vor ihm beugen wird, um ihn anzubeten. Also es kam eine unheimliche Erhöhung von Jesus Christus. Und die wird noch weitergehen. Was wird mit uns geschehen? Wir haben das betrachtet, als wir Philipper 3 anschauten. Er, Jesus Christus, wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und dann wie so als Bestätigung, weil das so ein Riesending ist, sagt Paulus weiter, er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Also dieses Ausbildungsprogramm bezieht sich nur zum kleinen Teil auf das Erdenleben hier. Der größte Teil bezieht sich auf die ewige Herrlichkeit, auf die Ewigkeit. Und dann kommen die Herrenjahre. Ja, leider, aber es ist so. Also leider erst dann. Ich habe ein paar Anregungen. Ein Sommerprojekt, das ich habe, ist, dass ich mal mein Leben anschaue und denke, wo sind da bedeutende Ereignisse, Grenzen, also Überfluss oder Mangelerfahrungen, wo gibt es Personen oder sonst Ereignisse, die da mitgewirkt haben und gelernte Lektionen. Und dass ich das zusammenstelle in so einer Timeline, um einfach mal so mal einen Überblick zu haben. Ich habe es mal in schriftlicher Form, aber das ist nicht so überblicklich, übersichtlich. Und jetzt dachte ich, wenn jemand von euch da das auch machen möchte, kann er sich bei mir melden, dann können wir uns mal im Sommer treffen oder Ende Sommer und einfach austauschen. Weil wenn wir sehen, wie Gott schon Lektionen gebraucht hat, schon gelernt hat, dann ist es einfach riesig, eine große Ermutigung, auch beim nächsten eingeweiht werden, zu sehen, hey, es muss irgendwann Sinn haben. Also wer da mitmachen möchte, oder ihr könnt es auch als Kleingruppen machen, ich habe es im Skript auch als Vorschlag also abgebildet, also das heißt, dass ihr mal als Kleingruppen einen Grillabend macht und darüber austauscht, ja wo, wie sieht denn das mal so aus in den großen Linien von eurem Leben? Eine zweite Anregung ist, dass wir immer wieder andere Leute anschauen, die entweder Höhen oder auch Tiefen durchgemacht haben und die bestanden haben. Einmal Mann, der wirklich viel Leiden durchgemacht hat, das ist für mich eine ganz große Ermutigung. Er war mit 14 Jahren vollweise. Nach 13 Ehenjahren starb seine Frau und 4 seiner 5 Kinder haben nicht überlebt. Das war Paul Gerhardt, ein Liederdichter. Und wenn wir die Lieder lesen, dann ist das einfach eine Tiefe. Und man spürt diese Verbundenheit, die er hatte, dieses Angedocktsein an Jesus in einer Dimension, wo einfach wahrscheinlich genau in dieser Schmiede des Leidens einfach geschmiedet wurde. Und das ist ein unheimlicher Reichtum. Zum Beispiel, ich habe im Skript das eine Lied, Gib dich zufrieden. Weil man sagt, er sei eine ganz sehr zufriedene Person gewesen. Wirklich eine erfüllte Person mit einem erfüllten Leben. Und das ist schon eindrücklich. Eine andere Anregung, nächsten Sonntag wird Samuel van der Maas von Open Doors hier sein und er wird 6 Elemente der Verfolgung aufzeigen. Was geschieht immer wieder, dass es wird nicht einfach Christen plötzlich verfolgt. Was sind so die Elemente? Und er wird das anhand von Indien aufzeigen. Und ich denke aber auch für uns ist das absolut aktuell und es ist wie eine Fortsetzung dieser Predigt. Und ich möchte einfach euch ermutigen, wo ihr auch steht, im Überfluss oder im Mangel, geht nicht alleine durch. Bittet jemand um Gebet oder kommt nachher nach dem Gottesdienst da nach vorne, um für euch beten zu lassen. Erzählt, tragt euch in den Kleingruppen, weil es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach im Überfluss und nicht so einfach im Mangel. Aber wir haben einander. Und ich möchte so in dem Sinn auch für uns beten. Ja, danke, Jesus Christus, dass du da bist. Und bei jeder Einführung, die wir erleben, steht deine Liebe dahinter. Dein Denken an uns und dein Planen, wie kann ich das einfädeln? Bis hin, wo kann ich da Feinde hineinschicken? aber auch genauso Überfluss und Freuden. Und danke, dass du uns da, dass wir einfach wissen, du machst keine Fehler, auch wenn wir es nicht verstehen. Und ich bitte jetzt ganz fest für allen die von uns, denen es gut geht, die im Überfluss sind. Und ich zähle auch mich dazu, hilf, dass es mir und dass uns nicht zum Fall wird. Dass wir nicht irgendwie das Gefühl hätten, es hätte mit uns zu tun. Oder das Gefühl hätten, wir brauchen dich jetzt weniger. Schenk, dass wir dich genauso suchen, wie wenn wir in der größten Krise wären. Weil wir haben es genauso nötig. Aber ich bitte auch für alle, die jetzt in großen Krisen sind, im Mangel, in Hunger, in Erniedrigung. Stärke du sie und hilf ihnen, dass diese Verbundenheit zu dir ganz, ganz eng ist. Dass deine Liebe da noch viel mehr sichtbar wird, gefühlt wird, weil man dir eben nachfühlt. Und segne diese Personen. Amen. Wir werden jetzt wieder gemeinsam singen. Ich fand die Lieder fantastisch, auch vom Inhalt her, die wir gesungen haben. Und ja, wer kann, soll doch wieder aufstehen und singen wir einige Lieder. Danke.